Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Marketta Heist kümmert sich um einen Schulgarten in Karlsruhe. Viele wünschen sich für ihre Kinder solche Gärten. Aber viele müssen mitmachen, damit es klappt. Der Lohn ist ein tieferes Verständnis der Kinder über das Gärtnern. Hören Sie, warum Himbeeren tolle Schulgartenpflanzen sind und warum es immer auch ein Sommerfest im Schulgarten geben sollte.
Frau Heist, Sie sind eine Landschaftsarchitektin aus Karlsruhe. Vielen Dank, dass Sie uns heute ein Interview geben. Das Thema soll Schulgarten sein. Sie betreuen einen Schulgarten, aber vielleicht können Sie uns vorher noch etwas zu Ihrem Werdegang sagen.
Ja, mein Werdegang, der begann, also der berufliche, in Weinstephan, wo ich studiert habe, das Diplom. Danach war ich Assistentin an der damaligen Universität Fridericiana, heute KIT in Karlsruhe. Und seither bin ich freiberuflich tätig. Und bis Corona war ich noch Lehrbeauftragte an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
Und wie sind Sie zu dem Schulgarten gekommen oder wie ist der Schulgarten zu Ihnen gekommen?
Ja, der ist definitiv zu mir gekommen bei einem Kaffeekränzchen. Eine Freundin einer Freundin war damals Lehrerin an der Förderschule Liddell-Schule und hat sich sehr für einen Schulgarten engagiert. Der bestand auch bereits. Und sie war auf der Suche nach einer fachlichen Verstärkung und so sind wir zusammengekommen.
Das heißt, Ihre Rolle ist die Beratung der Lehrerinnen und Lehrer gewesen?
Nein, meine Rolle ist die des Unkrautjätens vor allen Dingen. Es gibt schon auch fachliche Hinweise, aber es ist ein Gemeinschaftswerk mit dem jeweiligen Lehrer oder der Lehrerin, die von der Schule aus für den Schulgarten im Rahmen einer Schulgarten-AG zuständig sind und wir gehen da gemeinsam hin mit den Schülern und besprechen, was zu tun ist und ich erkläre ab und zu etwas, so was über den Alltag hinausgeht.
Sie haben eben gesagt, Sie gehen dahin mit den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, es ist ein Schulgarten, der nicht auf dem Gelände der Schule etabliert ist.
Genau. Da gibt es nur den Schulhof, es war schwierig, da etwas anzulegen. Ab und zu gibt es dann mal ein Beet, das bewirtschaftet wird, aber mehr geht da nicht. Und die Schule hatte früher einen großen Garten, der ziemlich weit weg war. Und die Lehrerin, die mich dazu geholt hat damals, 2005, die hat sich dann bemüht, ganz in der Nähe der Schule etwas zu bekommen. Und zwar gibt es da eine Kleingartenanlage und in dieser Kleingartenanlage wurde dann ein Garten gepachtet. Der liegt in etwa 10 Minuten fußläufiger Entfernung von der Schule.
Also eigentlich ist der Schulgarten in einer Kleingartenanlage in einer Parzelle ja wirklich ein ganz gutes Konzept. Jung und alt gärtnert gemeinsam, oder stelle ich mir das falsch vor?
Ich glaube, das ist eine allzu romantische Vorstellung. Denn die Kleingärtner, also da hört man meistens entweder nichts oder Kritik. Also, dass sie sich über zu viel Lärm beschweren oder über Feuer machen etc. Also, das Gute ist, dass man nicht diesen Druck hat, den unbedingt auf immer und ewig bewirtschaften zu müssen. Also wenn es mal einfach nicht mehr funktioniert oder so, kann man ihn auch einfach wieder abgeben. Es gibt eben die entsprechende Erschließung und Wasser, ist alles schon vorhanden und muss nicht groß gelegt werden. Das sind große Vorteile, wobei wir uns natürlich schon auch bemühen, sichtbar zu bleiben oder zu werden für die Passanten. Es gibt ein großes von den Schülern hergestelltes Schild am Tor, ganz bunt, aus Holz ausgesägt. Also ein bisschen Öffentlichkeitswirksamkeit wollen wir schon auch haben.
Wie ist das jetzt organisiert im Detail?
Die Teilnahme an der Schulgarten AG ist mehr oder weniger freiwillig. Also es findet im Anschluss an den regulären Unterricht statt. Und die Schüler haben die Möglichkeit, zwischen vielen AGs auszuwählen. Wobei man sagen muss, dass es natürlich sehr viel beliebtere AGs gibt, vor allem im sportlichen Bereich. Also manche kommen dann auch in die Schulgarten AG nur, weil sie nirgendwo anders einen Platz gefunden haben. Das gibt's auch. Aber es gibt auch Kinder, die sich richtig dafür begeistern können. Aber ich würde sagen, das ist eher die Minderheit.
Weiß man das vorher oder wissen das die Kinder selber vorher, ob ihnen das Spaß macht? Oder müssen sie das erst ausprobieren und merken dann, nee, das ist nichts für mich oder doch was für mich?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Kinder, deren Eltern haben vielleicht einen Schrebergarten oder einen eigenen Garten und die wissen natürlich schon Bescheid. Das muss nicht heißen, dass sie dann besonders begeistert sind, aber sie sind dann nicht überrascht. Und andere, die sind dann völlig ahnungslos und das kann positiv sein, dass sie sich dann letztendlich ganz gut damit anfreunden können. Und manche, die haben da immer diesen Abstand so ein bisschen, ja, Argwohn, würde ich sagen, dem gegenüber, was sie im Garten vorfinden.
Diese Ahnungslosigkeit, das würde mich noch mehr interessieren. Bezieht sich das darauf, dass die Klamotten dreckig werden können oder dass man einfach mit den Pflanzen überhaupt nicht zurechtkommt, dass man gar keine Beeren essen will oder Blumen schneiden will und lieber vorm Handy hockt? Oder also wie ist der Zugang von jungen Leuten zum Garten?
Ja, das geht schon in diese Richtung, wobei das mit den Kleidern, das ist meistens eher ein Problem der Mütter, den Kindern ist es relativ egal. Aber zum Beispiel, dass Pflanzen auch Wurzeln haben und dass, wenn man Unkraut entfernt, dass man auch die Wurzel entfernen muss, das ist den meisten so nicht klar, zum Beispiel. Oder wie viel Mühe das macht, dass endlich eine Erdbeere da hängt an dieser Erdbeerpflanze oder eine Himbeere am Himbeerstrauch, was man da alles an Arbeit reinstecken muss im Lauf eines ganzen Jahres. Da sind die ganz erstaunt natürlich.
Also Sie sind die Hauptunkrautjäterin, Sie leiten auch an, was zu tun ist, habe ich das richtig verstanden?
Genau, das machen wir gemeinsam mit der jeweils verantwortlichen Lehrerin, verteilen wir die Arbeiten und machen so Zweiergrüppchen meistens von Kindern, die dann bestimmte Aufgaben bekommen, wo ich oder sie dann dabei sind oder wo wir sie auch mal eine Weile alleine arbeiten lassen.
Und dann haben Sie Gemüsebeete, also wie es auch im Kleingarten gedacht ist, ein Drittel, ich sag mal, Aufenthaltsfläche, ein Drittel Anbaufläche, ein paar Obstbäume.
Ja, im Prinzip halten wir uns an dieses Schema, wobei die Gemüseflächen, also das gelingt nicht immer. Also es wird, das sind zwei runde Beete und das Konzept war ursprünglich so, dass auch andere Klassen, nicht nur die Garten AG, dort ihre Flächen haben können. Das klappt mal in einem Jahr und im nächsten macht niemand was und dann muss es doch die Garten AG bewirtschaften und das ist manchmal schon eine Überforderung, dann das alles einigermaßen so zu halten, dass man auch mal was ernten kann. Aber im Prinzip sind das Flächen für Gemüse und dann haben wir eine große Fläche für Beeren, also Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren. Dann hatten wir einen großen Apfelbaum, der ist leider abgegangen. Stattdessen haben wir einen Pfirsich gepflanzt, den haben Vandalen herausgerissen. Es gibt auch einen Kirschbaum, der aber wahrscheinlich nicht mehr lange bleiben wird. Der ist von einem Pilz befallen, aber noch trägt er Kirschen.
Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Sie so ein Repertoire an Listen haben, was geht und was nicht geht für Kinder.
Also mein Liebling sind die Himbeeren. Die machen den Kindern Freude, machen nicht viel Arbeit. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht in diesen Hitzesommern mit Mulchen durch Rasenschnitt. Das hält die Feuchtigkeit im Boden einigermaßen und das hat ganz gut geklappt mit den Himbeeren. Die Erdbeeren sind schon wieder viel anspruchsvoller. Beim Gemüse gehen Tomaten eigentlich immer recht gut, aber wir hatten auch schon Kohlrabi, Radieschen, Karotten sind uns nicht so geglückt, aber ich glaube, das liegt am Boden.
Und wie kommen Sie dann über die Sommerferien?
Es können dort nur Pflanzen überleben, die damit klarkommen, dass sie nur einmal in der Woche zum Beispiel gegossen werden, auch bei Hitze. Ja, da gibt es einen Gießdienst von der Schule, aber das ist auch schon alles. Also es wird gegossen nach Bedarf. Aber sonst wird nichts gemacht, was verständlicherweise manchmal den Unmut der Kleingartennachbarn dann weckt, wenn im Sommer der Garten nicht so sehr ansehnlich ist. Man kann den Garten dann über den Sommer nicht wirklich gepflegt halten. Und was das Obst und Gemüse betrifft, dann sorgen wir dafür, dass möglichst viel eben vor den Ferien abgeerntet ist und das ist eigentlich kein Problem.
Auch zeitmäßig stelle ich mir das so vor, dass die Wochenenderholung im Kleingarten, dass das zeitlich gar nicht so zusammenkommt mit den Zeiten der Schülerinnen und Schüler.
Ja, das ist genau richtig und das entspannt die Situation auch sehr. Also die Kleingärten sind ja meistens nach Feierabend dort. Und am Wochenende und die Schulgarten AG findet früher donnerstags, jetzt mittwochs ab 13 Uhr statt. Und meistens ist kaum jemand in den Nachbarngärten zugange zu dieser Tageszeit, sodass wir uns relativ frei ausagieren können. Wobei natürlich so eine Kleingartensatzung schon ein ziemlich strenges Korsett ist. Zum Beispiel theoretisch dürfte man zwischen 12 und 15 Uhr überhaupt keinen Lärm machen, was natürlich bei uns nicht geht. Aber eben dadurch, dass die Nachbarn meistens nicht da sind, halten sich die Beschwerden in Grenzen.
Haben Sie eigentlich auch so einen Schuppen, in dem Gartengeräte stehen oder in dem man sich aufhalten kann?
Ja, es gibt eine richtige Gartenlaube, wie man sagen würde, also ein Häuschen. Und das hat die Initiatorin des Schulgartens, die mich dann auch dazu geholt hat, sehr gut organisiert. Die hatte da Verbindungen zu einer Berufsschule und die haben das so als Projekt gebaut, das Häuschen und noch eine Überdachung daneben. Und da haben wir unser Werkzeug und Geräte und auch alles, zum Beispiel auch den Astschnitt, den wir dann häckseln und als Mulch auch verwenden, haben wir da drin, damit es nicht nass wird und sowas. Also es funktioniert sehr gut. Unter der Überdachung ist ein großer Tisch und da kann man sitzen und sich treffen und auch mal was essen und so weiter.
Frau Heist, vielleicht schildern Sie uns noch mal so einen Nachmittag, wenn Sie dann da ankommen und Sie sind da, die Kinder sind da.
Also das läuft normalerweise so ab. Wir treffen uns im Schulhof und dann gehen wir gemeinsam diese 10 Minuten zu dem Schulgarten. Der befindet sich auch direkter Nähe zum Karlsruher Hauptfriedhof. Da kann man auch mal kurz wohin gehen, sehr praktisch für die Kinder. Und dort setzen wir uns erstmal um den großen Tisch, dann wird besprochen, dann werden die Kinder gefragt, was sie so gesehen haben, was man so machen müsste. Und dann werden die Aufgaben verteilt, kann sich jeder melden, was er gerne machen würde. Natürlich muss man da auch ein bisschen lenken, weil es gibt beliebte und weniger beliebte Aufgaben und dann müssen sich die Schüler dann auch mal abwechseln. Und dann so 20 Minuten oder länger vor Ende wird aufgeräumt und dann gibt es meistens noch einen kleinen Imbiss. Zum Beispiel meine jetzige Kollegin Frau Schörk hat eine Feuerschale mitgebracht und da toasten wir Toastbrote über dem offenen Feuer. Das ist sehr beliebt, das sind die Kinder begeistert. Oder man sammelt die Beeren ein und vielleicht bringt jemand Joghurt mit und es gibt dann Fruchtjoghurt oder sowas in der Art.
Das klingt so, als würde man da eben nicht nur das Gärtnern lernen, ich sag mal über so ein Jahr, ne? Also im frühen Frühjahr, im Hochsommer und dann im Herbst, sondern als könnte man da ja noch ganz, ganz viele unterschiedliche Themen auch behandeln. Ich sag mal Photosynthese im Biologieunterricht oder vielleicht auch Kunstlehrer, die über verschiedene Farben was mit den Kindern machen. Also den Schulgarten nicht nur als Garten nutzen, sondern als Ort des Lernens.
Das ist ganz schwierig. Also es wäre eigentlich eher eine Möglichkeit oder ein Angebot für die Klassen in den jeweiligen Fächern. Aber die Schulgarten AG ist also 150% voll ausgelastet, damit einfach den Garten einigermaßen in Schuss zu halten. Es ist schon viel Arbeit und es geht einfach darum, dass die Kinder lernen, was man alles tun muss, um Essen zu produzieren, dass man es nicht einfach so aus dem Supermarktregal herausgreifen kann. Und dann so Dinge wie eben Umgang mit Insekten, nicht sofort in Panik zu verfallen, wenn eine Biene oder eine Wespe kommt und nicht alles totzuschlagen, was sich da regt. Zum Beispiel haben wir im Werkunterricht, wenn es geregnet hat, Insektenhotels gebaut, die dann auch angenommen wurden. Und sogar in der Hütte gibt es so in der Beplankung Löcher, die auch von Wildbienen angenommen werden. Und den Kindern beizubringen, dass Insekten wertvoll sind und wichtig und dass man nicht immer sofort in Panik verfallen muss. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Aber jetzt theoretisches Wissen ist eigentlich innerhalb der Garten AG so nicht machbar.
Das Ziel ist also, so eine Art Selbstverständlichkeit herzustellen, gar nicht so dieses Konzept zu überfrachten, wie ich mir das als Außenstehende vorstelle, sondern wirklich das Gärtnern als Gärtnern zu erklären, oder?
Ganz genau. Für die meisten Kinder ist es was ganz Neues und Unbekanntes. Das theoretische Lernen, das kennen die eigentlich. Das kennen die ja aus der Schule. Aber dass man dann hingeht und also gerade so die Jungs, die wollen sich nach dem Unterricht da austoben und dann bekommen sie eine wichtige Aufgabe, wo sie auch sofort den Sinn verstehen. Und das ist eigentlich so eher der Schwerpunkt, weil eben doch sehr viele Kinder überhaupt keinen Bezug zu Garten, Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion, Tieren und so weiter haben heutzutage.
Das stelle ich mir ganz wichtig vor, sich einfach zum Gärtnern zu bekennen und Gärtnern als ein Phänomen des Lebens zu sehen, also Produktion von Pflanzen, da gehört halt was dazu, was der Mensch macht. Es muss Unkraut entfernt werden, es muss gewässert werden.
Also wir produzieren unseren eigenen Kompost, wobei immer viel mehr anfällt, als wir in dem Garten selbst kompostieren können. Das können wir dann glücklicherweise zum Friedhofskompost bringen. Und wir setzen manchmal auch Gründünger ein, der dann untergegraben wird. Die Erdbeeren werden sonst nichts, wenn man sie nicht düngt. Und auch die Himbeeren muss man schon düngen.
Frau Heist, in den letzten Jahren hat sich ja auch das Schulkonzept in der Regel ein bisschen verändert. Ich bin noch von 7.30 Uhr bis 1 Uhr in die Schule gegangen. Heute gibt es viel häufiger Ganztagsschulen und letztendlich soll es ja auch ein Betreuungskonzept der Schülerinnen und Schüler geben, das über den Unterricht hinausgeht. Ist da nicht der Schulgarten eine ideale Einrichtung eigentlich, dass jede Schule sowas bräuchte, um nachmittags auch ein bisschen Raum zu geben für Dinge, die nicht Unterricht sind, aber die trotzdem betreutes Zusammensein sind?
Ja, auf jeden Fall. Trotz der manchmal großen organisatorischen Schwierigkeiten und manchmal nicht hundertprozentig befriedigenden Ergebnisse ist, finde ich, ein Schulgarten ganz wichtig. Einmal eben, damit die Kinder einen Bezug bekommen zu dieser fundamentalen Tätigkeit, die ja eigentlich unser physisches Überleben sichert, ja, die Nahrungsproduktion. Dann aber auch ein bisschen die Ästhetik, Wachstum der Pflanzen und dann aber auch ein soziales Spielfeld sozusagen, wo man nicht immer brav in der Bank sitzen muss, nicht immer neben dem gleichen Nachbarn, sondern allein schon dadurch, dass sie ja immer in Grüppchen arbeiten können, da kann man sich wunderbar nebenher unterhalten, das lieben vor allem die Mädchen oder die Kräftigeren, egal ob Jungs oder Mädchen, die können da wirklich ihre Kräfte auch zeigen, Äste absägen und so weiter. Und es gibt nicht gleich eine Note dafür. Und zwischendurch gibt es auch mal ein bisschen Unterhaltung. Also ich finde, dass eine ganz wichtige Einrichtung, natürlich ist es für eine Schule immer ein großer Aufwand, so einen Garten einzurichten und am Laufen zu halten. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall.
Gibt's auch Krach und Streit?
Ja, jede Menge. Dieser Garten gehört zu einer Förderschule, also keiner gewöhnlichen Grundschule. Und zum Teil sind auch Kinder dabei, mit denen der Umgang nicht ganz einfach ist. Zum Glück ist ja meine Kollegin eine ausgebildete Sonderpädagogin. Also wenn es kritisch wird, sie hat es doch sehr gut im Griff alles. Aber auch dieses Lernen, miteinander klarzukommen, das wird ein bisschen vereinfacht im Garten, eben dadurch, dass nicht diese Disziplin des Klassenzimmers so herrschen muss und trotzdem muss man sich zusammenreißen und miteinander klarkommen.
Was sind die falschen Vorstellungen, die sich Außenstehende machen, wenn es um Schulgärten geht?
Was den meisten wahrscheinlich nicht so klar ist, die nicht drin sind, ist der organisatorische Aufwand, der mit so einem Garten verbunden ist. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum eben viele Schulen keinen Schulgarten haben. Und wenn es einen gibt, warum da die Begeisterung der Lehrer sich doch oft sehr in Grenzen hält.
Ein Thema, das in den letzten Jahren ja auch immer mehr in den Blick gerückt ist, vielleicht komme ich jetzt hier vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber das sind ja doch auch die Schulwege oder im Prinzip das Umfeld einer Schule oder bei Ihnen eben der Weg zwischen Schule und Garten.
Ja, der Weg ist sehr wichtig, hat aber jetzt weniger was mit Landschaftsarchitektur zu tun. Also für sowas haben die Kinder meistens keine Augen und ich denke auch im Garten, das reicht schon. Also Verkehrserziehung findet statt auf dem Weg zum Schulgarten. Da muss man immer mal nachhaken. Das sieht man, dass das nicht von alleine funktioniert und ist auch eine wichtige Erfahrung. Da gibt es auch noch eine Besonderheit, nämlich die Schule hat von ihrem Förderverein Roller gespendet bekommen. Also nicht die ganz kleinen, sondern so richtig mit großen Rädern, die ziemlich schnell fahren auch. Da ist man natürlich viel schneller im Schulgarten, muss aber dann auch besonders vorsichtig sein. Und das ist dann auch einmal ein guter Lerneffekt und auch ein Erlebnis. Die Kinder lieben das. Also Lernen fürs echte Leben und Spaß zusammen. Das funktioniert da eigentlich ganz gut.
Stelle ich mir interessant vor, wenn da die Roller ausbrechen aus der Schule. Frau Heist, wenn Sie Kultusministerin wären und diese Schulgartenidee fördern wollten, was würden Sie tun? Wofür würden Sie Geld bereitstellen? Wozu würden Sie gerne die Schulen anregen?
Obwohl es große Vorteile hat, so einen Garten in einer Kleingartenanlage zu haben, glaube ich doch, dass es besser ist, unmittelbar in der Nachbarschaft der Schule etwas zu haben. Und ich finde, es muss auch gar nichts Großes sein. Zum Beispiel im Schulhof der Liddell-Schule haben die Schüler und Lehrer gemeinsam Hochbeete gebaut. Das ist nur ganz wenig, aber wir haben da Feldsalat geerntet und in der Schulküche verarbeitet, auch im Rahmen der Garten-AG. Und ich glaube, dass es gut wäre, mal nachzusehen in jeder Schule, ob nicht irgendwo im Schulhof doch eine Ecke ist, wo man auch im ganz kleinen Rahmen etwas machen kann.
In einer dieser Debatten um Rabatten haben wir eben auch einen Bewegungsfachmann gehabt. Und da wurde auch noch mal deutlich, dass das Schulgelände einfach ganz, ganz wichtig ist als Außenraum, der vielfältigst genutzt wird für Bewegung, für unterschiedlichste Unterrichtseinheiten. Vielleicht hat man das sogar auch während dieser Corona-Zeit ein bisschen gelernt, den Aufenthalt in der Schule nach draußen zu verlegen und da das Schulgelände noch mal genauer in den Blick zu nehmen. Natürlich braucht man da sehr aufgeschlossene Hausmeisterinnen und Hausmeister, oder?
Zum Glück hat die Liddell-Schule ein festangestelltes Hausmeister-Ehepaar, das auch sehr loyal ist und eigentlich alles mitmacht. Auf jeden Fall ist das direkte Umfeld der Schule mindestens genauso wichtig wie die Klassenzimmer selbst. Und ich bin überzeugt, dass das Potenzial der Schulhöfe und Schulumgebungen noch lange nicht ausgeschöpft ist. Da kann man noch viel machen.
Wenn das jetzt gelingt, also Sie sind Ministerin, Sie haben Anreize gegeben, es gibt Schulen, die sich beworben haben, wären Sie dann auch dafür, dieses Schulgelände zu öffnen für die Nachbarschaft oder würde das dann die Schulen überfordern?
Völlig frei zugänglich würde ich das nicht machen, denn gerade wenn man viel anbietet, wie zum Beispiel Klassenbeete oder auch Spielbereiche und so weiter, da kann eben sehr viel kaputt gemacht werden. Und gerade im Schulgarten haben wir leider viel Vandalismus erlebt, auch mit steigender Tendenz, muss man leider sagen.
Haben Sie eine Ahnung, woher diese Aggressionen kommen? Sind das Außenstehende oder wie erklärt man sich da die Wut gegen Sachen?
Ja, ich glaube nicht mal, dass es Wut ist. Wulf Tessin hat ja einmal gesagt, man muss sich nicht wundern, dass es so viel Vandalismus gibt, sondern eher, dass es so wenig Vandalismus gibt. Denn vielen macht es Spaß, also nicht nur Einzelnen, weil das ist eine Tätigkeit, die maximale Selbstwirksamkeit ermöglicht. Ich bin mir fast sicher, dass das meistens irgendwelche Jugendlichen sind, die einfach zu viel Kraft haben und sie loswerden wollen.
Eine interessante Erkenntnis, die man ja auch vielleicht in der Gestaltung des Schulgeländes noch aufgreifen könnte, indem eben auch Material und Orte zur Krafterprobung angeboten werden. Sie haben das ja geschildert, dass das im Garten bis zu einem gewissen Grad auch sogar passiert, wenn wir Bäume schneiden oder einen abgängigen Baum roden müssen, dann sind das ja ganz interessante Kettensägenerlebnisse, vielleicht auch für ältere Jugendliche.
Also je älter die Schüler werden, desto schwieriger ist es, sie für die Gartenarbeit zu begeistern. Aber so richtig grobe Arbeiten werden dann schon auch von den älteren Schülern erledigt, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt dann. Also so ein Schulgarten bietet schon auch Beschäftigung für Jugendliche, nicht nur für Kinder. Das dann allerdings in einem anderen Rahmen, also nicht in der Schulgarten-AG. Und ich finde es ganz wichtig, dass Schüler die Gelegenheit bekommen, sich körperlich auszuagieren. Ich glaube allerdings nicht, dass das dem Vandalismus vorbeugen würde im großen Stil, weil am Vandalismus ist ja gerade das Verbotene, ist ja der Reiz bei der Sache.
Frau Heist, erinnern Sie sich an einen wunderbaren Sommerabend, bei dem außergewöhnliche Aktivitäten in Ihrem Schulgarten stattgefunden haben, weil man ein Fest gefeiert hat, weil man gemeinsam gegrillt hat. Gibt es da auch diese, sag mal, Festkultur und Feierkultur in so einem Schulgarten?
Ja, das ist sogar ganz wichtig. Also überhaupt der Spaßfaktor, der darf bei keiner Garten-AG bei keinem Termin fehlen, aber natürlich braucht man auch Höhepunkte im Jahreslauf und es gibt immer im Sommer ein Fest für die Garten-AG mit Grillen und Getränken und jeder bringt etwas mit und da freuen sich die Kinder schon lange vorher darauf. Es gab sogar auf dem Rasen Hip-Hop-Tanzvorführungen und Musik, Gesang und so weiter. Und erblüht der Garten zu seiner schönsten Funktion natürlich. Das macht dann richtig Spaß, nicht nur den Erwachsenen, den Kindern auch.
Da kann man ja auch einiges von den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern lernen. Die haben ja auch eine ganz ausgefuchste Festkultur.
Und es ist so ein Erlebnis der Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass die Gruppe sich als Einheit sieht. Einmal die Garten-AG und dann auch die ganze Schule. Ich meine, die Kinder in einer Förderschule haben in der Gesellschaft keinen so einfachen Stand. Und wenn man die Dinge gemeinsam anpackt, dann hat man mehr Erfolg. Und das kann man im Garten erleben.
Frau Heist, ganz herzlichen Dank für dieses Interview, den Einblick, den Sie uns geboten haben und für Ihr ehrenamtliches Engagement.
Sie hörten Marketta Heist und Bettina Oppermann im Gespräch. Die Landschaftsarchitektin kümmert sich um den Schulgarten und sie weiß, was klappt und was zu einer Überforderung der Schulgarten-AG führt. Egal, ob der Schulgarten in einer Kleingartenkolonie liegt oder direkt auf dem Schulgelände zu finden ist. Alle sollten die Chance haben zu beobachten, wie es kreucht und fleucht und wächst.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.